Guten Morgen. Schön, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Sonntags aufstehen, sich in Autos oder Öffis oder im schlimmsten Fall aufs Fahrrad setzen oder auch halt nur den Livestream anschalten und dann auch noch zuhören. Und die ganzen Leute hier, alle wollen immer irgendwas. Was könnte man mit der Zeit anderes machen? Man könnte stattdessen im Bett liegen bleiben. Den Rausch von gestern ausschlafen, endlich mal was lesen, die Küche sauber machen, sich mit dem Freund treffen, den man schon ewig nicht mehr gesehen hat, schon mal für nächste Woche vorarbeiten. Ist es das wirklich wert? Ist ja schon anstrengend, auch so mit dem Glauben generell. Dauernd soll man sich auch noch ehrenamtlich engagieren. Dauernd hat man irgendwie das Gefühl, man müsste noch mehr, noch besser machen. Spendet hier, wenn ihr wirklich Christen seid, macht jenes, wenn euch die Gemeinde wichtig ist, seid immer möglichst präsent, macht bei allem mit, rettet doch jetzt bitte mal endlich die Welt. Als hätte man nicht schon genug zu tun. Und was bekommt man dafür? Irgendwie so ein gutes Gefühl in der Herzgegend? So ein halbherziges, ja, ich bete für dich. Und dann auch noch Stress sonntagmorgens. Nicht mal eine Garantie für ein gesundes, glückliches Leben gibt's hier. Überall ist Stress, Krieg und Krankheit. Überall wird gelästert, gestohlen, betrogen. Lohnt sich das Ganze hier überhaupt? Was habe ich denn davon zu glauben? Wo ist denn dieser Gott, dem ich hier mein Leben übergeben habe? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch du antwortest nicht. Und des Nachts finde ich keine Ruhe. Mann, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht immer machen ohne garantierte Auszahlung. Ich mag nicht immer beten ohne Antwort. Ich mag nicht immer glauben ohne Beweis. Mein Gott, wo bist du? Gibt es dich überhaupt? Wenn du dir auch schon mal so oder so ähnlich Gedanken gemacht hast, dann bist du heute hier goldrichtig. Denn das Thema heute ist Zweifler. Ich bin Leunei, ich bin seit über 11 Jahren Christ. Der Glaube ist der antreibende Faktor in meinem Leben. Er berührt jede Facette, jede große Entscheidung und viele von den kleinen, von der Berufswahl bis zu meinem Ess- und Trinkverhalten hin. Ich bin auch Zweifler. Ich zweifle länger, als ich glaube. Und zwar häufig und an ganz, 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 ganz vielen Dingen. Auch und besonders an meinem Gott. Und das ist okay. Aber bevor wir jetzt richtig einsteigen, erstmal der Sicherheitshinweis, der vielen von euch mittlerweile vertraut vorkommen wird. Meine Sichtweise, meine Lesart der biblischen Texte ist nur eine von vielen. Die Bibel, der Glaube und vor allem Gott sind vielschichtig und komplex. Und eine Predigt ist begrenzt durch Zeit, Ort, Predigenden, Zuhörende. Ich kann unmöglich alle Aspekte eines Textes oder Sachverhaltes abdecken oder auch nur überblicken. Also gilt, was Paulus einst sagte, prüfet alles, das Gute behaltet. Zweifler ist das Thema heute und dazu gibt es natürlich auch einen Bibeltext. Denn allen, die wie ich Zweifler sind, sei versichert, wir sind nicht die Ersten, denen es so geht. Die Bibel ist voll von Zweiflern. Der Text steht im Alten Testament, unabgesprochen auch wieder im Richterbuch, wie letzte Woche auch schon. Diesmal Kapitel 6, Vers 11 bis 24. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abiezriter, und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, damit er ihn berge vom Midian. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm: Och, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist dann das alles uns widerfahren? Und wo sind denn alle seine Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat der Herr uns verstoßen und in die Hand Midians gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianiter. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, Womit soll ich denn Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Der Herr aber sprach zu ihm, ich will mit dir sein, dass du Midian schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm, habe ich Gnade vor dir gefunden, dann mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm heraus unter die Eiche und setzte es ihm vor. Aber der Engel des Herrn, der Engel Gottes sprach zu ihm, nimm das Fleisch und die Brote und lege es hin auf den Felsen hier und gieß die Brühe darüber. Und er tat es. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er, ach Herr, Herr, fürwahr, ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber der Herr sprach zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn, der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophra, der Stadt der Abeseriter. Das ist jetzt erstmal ein ziemlich großer Brocken. Bevor wir uns dem eigentlichen Thema zuwenden, machen wir vielleicht erstmal so ein bisschen Begriffsklärung und Geschichte, damit wir wissen, was hier überhaupt gerade los ist. Hat wer von euch denn schon mal von Gideon gehört? Weiß jemand schon was? Also, Gideon, das lesen wir hier im Text, ist der Sohn von Joasch, dem Abeseriter, der in Ophra Weizen trischt. Und zwar in der Kälte, damit, um ihn vor Midian zu verstecken. Der Abeseriter, das ist wahrscheinlich eine Sippe vom Stamm Manasse. Das ist einer der 12 Stämme Israels. Auf dem Gebiet von Manasse lag mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Ort Ophra. Genaue Auseinandersetzungen erspare ich euch jetzt. Wer es wissen will, kann ja mal Ophra googeln. Kurz zusammengefasst, wir befinden uns wahrscheinlich in der Mitte Israels. Wir sind in einer Zeit vor den israelitischen Königen. Zu dieser Zeit werden stattdessen sogenannte Richter berufen, weil Gott allein Israels König sein soll. Naja, das ist nicht so populär. Wie Menschen halt so sind, wünschen die sich lieber einen menschlichen König, der sie führt. Im Verlauf der Geschichte Gideons wird ihm die Königswürde nahegelegt. Er lehnt sie ab, sein Sohn Abimelech wird sie später an sich reißen und das war es dann erstmal mit dem Gott allein ist König. Zumindest für einige Zeit. Für Abimelech geht das übrigens nicht gut aus. Aber zum Glück sind wir ja erst bei Gideon. Der Name Gideon bedeutet etwas abhauen oder Zerstörer. Und der Beiname, der mit Gideon assoziiert ist, ist Jerubbaal oder Jerobeschet, was Baal streite mit ihm oder der Gott Baal ist groß oder die Schande ist groß bedeutet. Allein aus diesem Namen können wir uns schon ungefähr vorstellen, wofür Gideon bekannt ist. Es hat zu tun mit einem umgestürzten Altar des Baal, einem zerstörten Bild von Asherah. Das sind so fremde Götter, die einige Israeliten angebetet haben immer mal wieder. Und wie so oft im AT, Alten Testament. Bei Gott, unserem wahren Gott, kommt es dann immer nicht so gut an. Da gibt es dann meistens ziemlich Ärger. Und ungestürzte Altäre und fremde Völker, die in Israel einfallen. Und so hat Gideons Geschichte natürlich auch mit den Midianitern zu tun. Eigentlich sind das sowas wie Cousins von den Israeliten. Wahrscheinlich hat man sogar in grauer Vorzeit mal Jahwe gemeinsam verehrt. In Gideons Zeit jedoch handelt es sich um relativ streitlustige Wüstennomaden, die in der Zeit das Land der Israeliten unsicher machen. Im Verlauf seiner Geschichte wird Gideon gegen sie Krieg führen. Unspektakulär gewinnen, mit der Hilfe seines Gottes. Ironischerweise ist es dann wiederum auch Gideon, der aus dem gewonnenen Gold ein Götzenbild anfertigt und sich und sein Haus damit ins Verderben stürzt. Wie letzte Woche, als wir von Simson gehört haben, stellen wir fest, diese Leute, von denen das Richterbuch erzählt, sind alles andere als strahlende Helden. Naja, Aber auch da sind wir noch lange nicht. In unserem Text begegnen wir einem jungen Gideon, der versucht, das für seine Familie wahrscheinlich lebenswichtige Getreide vor den Midianitern zu verstecken. Der wird jetzt von einem Engel des Herrn bzw. dem personifizierten Geist Gottes angesprochen. Der Engel kommt zu Gideon, um ihn zu berufen, dass er sich im Namen Gottes gegen Midian und gegen den Baalkult stellt. Der Herr mit dir, sagt er. Eine Grußformel, die den Israeliten wahrscheinlich ungefähr so geläufig gewesen sein dürfte, wie Grüß Gott heute mancherorts ist. Und Gideon kann nur die Augen verdrehen. Vielleicht seufzt er auch. Aha, sicher, der Herr mit mir. Wo ist er denn? Ich stehe hier in meiner Kelter und dresche Weizen, weil der mir sonst weggenommen wird oder ich sogar getötet werde. Ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Wo sind denn alle Wunder, die unsere Väter erzählten und sprachen, der Herr hat uns aus Ägypten heraufgeführt? Gideon ist Israelit. Er ist Teil eines Volkes, das so viel mit Gott erlebt hat. Teil des Volkes Gottes. Und trotzdem steht er da und zweifelt. Wo ist denn dieser Gott? In seiner Lebensrealität findet Gideon ihn jedenfalls nicht. Klar, die Priester und so ein paar Verrückte, die erzählen immer von ihm. Aber wo ist er denn? Hier nicht. Der Herr lässt sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. Weder von der Situation, noch von Gideons Zweifel. Siehe, ich habe dich gesandt. So viel steckt in dieser Aussage. Siehe, ich bin hier. Siehe, ich habe Macht. Siehe, ich habe euch nicht verlassen. Siehe, du hast eine große Zukunft. Siehe, ich verändere deine Lebensrealität konkret. Siehe, ich sorge für dich. Siehe, ich sehe dich. Siehe, ich glaube an dich und berufe dich, trotz deiner Zweifel, die du an mir hast. Und Gideon, naja, der widerspricht nicht direkt. Stattdessen scheint es, als würde er nach Ausflüchten suchen. Ach, mein Herr, wie soll ich denn Israel retten? Ich bin so klein, ich bin der Jüngste in meines Vaters Haus. Sind das die Worte eines Gläubigen? Eines Menschen, der sein Leben ganz in Gottes Hand gibt und darauf vertraut, dass Gott ihn trägt? Nicht so ganz. Es sind die Worte von jemandem, der Angst hat. Von jemandem, der vor einer Aufgabe gestellt wird, von der er weiß, dass er sie unmöglich lösen kann. Ich kenne diese Angst sehr gut und diese Art von Ausflüchten auch. Was? Ich soll diese Gruppe leiten? Ich soll diese Frage beantworten? Ich soll diesen Job machen? Ich soll dieses Gespräch führen? Ich soll predigen? Ja, das kann ich nicht. Was, wenn ich falsch liege? Was, wenn ich keine Antwort weiß? Was, wenn? Ach, mein Herr, wieso fragst du denn da mich? Siehe, ich bin doch maximal Mittelmaß und in diesem speziellen Fall sogar noch ein bisschen weniger. Frag doch lieber wen anders. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Und das ist doch genau das Ding. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Es ist die Sichtweise eines Zweiflers. Und wir kennen sie, denke ich, alle. Würden wir nicht zweifeln, käme dieser Satz nicht auf. Er wäre irrelevant. Würden wir nicht zweifeln, wüssten wir, wenn Gott uns ruft, dann weil er uns befähigt. Würden wir nicht zweifeln, dann wüssten wir, dass es nicht auf unser Können ankommt. Natürlich ist nicht jeder zu allem berufen. Und somit ist auch nicht jeder zu allem befähigt. Aber viel zu oft erwische ich mich dabei, wie ich eigentlich weiß, dass Gott mich ruft und ich mich einfach nicht traue. Und weil ich ihm nicht vertraue. Weil ich zweifle. So wie Gideon. Seine ersten Zweifel sind ausgeräumt. Gott ist da. Gott will helfen. Dem widerspricht Gideon nicht, zumindest nicht offen. Aber dann sind da doch diese zweiten Zweifel. Ist das wirklich Gott? Beruft Gott mich wirklich? Befähigt Gott mich wirklich? Was, wenn ich auf diese Berufung baue und ich habe mich geirrt? Lieber Ausflüchte suchen. Lieber vorsichtig sein. Lieber klein machen. Und Gott? Der lässt sich von den Zweifeln nicht beeindrucken. Diesmal spricht er sie jedoch direkt an. Ich will mit dir sein. Gideon, zweifel doch nicht. Hab keine Angst, ich bin da. Versprochen. Das reicht Gideon aber immer noch nicht. Und jetzt kommt der Clou, vor dem wir moderne Christen oft zurückschrecken. Und ich muss sagen, ich auch. Gideon geht jetzt nämlich hin und sagt, beweis es mir. Und das ist der Moment, in dem jetzt mein Gefühl sagt, das ist nicht möglich. Und das darf man nicht fordern. Es heißt immerhin glauben und nicht wissen. Beweisforderungen negieren den Glauben. Sowas darf man als Gläubiger nicht. Die Sache ist nur, Gott sagt was anderes. Oder vielmehr, er tut was anderes. Gideon fordert einen Beweis und Gott geht darauf ein. Gott erbringt den Beweis, ohne mit der Wimper zu zucken. Und Gideon glaubt und geht und erfüllt seine Berufung. Und Gideon ist nicht der Einzige. Abraham, Mose, verschiedene Propheten, Petrus, der einige Schritte übers Wasser geht, die Jünger, die das Brot vergessen haben in Matthäus 16, der Vater des mondsüchtigen Jungen, die Emmausjünger, Thomas der Zweifler. Die Bibel ist voll von zweifelnden Menschen. Nicht immer zweifeln sie an Gott direkt, manchmal auch an dem, was er tun kann. Aber alle zweifeln, wieder und wieder, und sie alle bekommen Beweise, wieder und wieder und wieder. Jesus ist da. Jesus ist immer mal wieder sehr frustriert darüber. Man hat das Gefühl, er möchte einfach nur rufen, Leute, macht es euch doch bitte nicht so schwer. Aber er verwirft die Zweifler nicht. Den ungläubigen Thomas nennen wir den wahrscheinlich bekanntesten Zweifler des Neuen Testaments. Der verlangt, seine Hand in die Wunden des auferstandenen Jesus zu legen, bevor er ihm glauben kann. Eine ungerechtfertigte Bezeichnung, denke ich. Thomas ist nicht ungläubig. Er zweifelt. Ja, wie Jesus sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ja, selig sind diese Menschen. Wie viele Bauchkrämpfe und Herzschmerz, wie viele Umwege, wie viele Fehler, wie viel Reue könnten wir uns sparen, wenn wir nicht zweifeln würden. Wenn Gideon einfach geglaubt hätte, hätte er das Fleisch, das Brot, die Brühe, die er für seinen Beweis benutzt hat, sich sparen können. Essen war wertvoll damals. Da sind unsere Lebensmittelpreise echt ein Witz dagegen. Aber seine Berufung verändert der Zweifel nicht. Denn Gott verstößt seinen Zweifler nicht. Er hilft ihm glauben. Und was heißt das jetzt für uns? Opfer, wie Gideon sie gebracht hat, sind heute nicht mehr gang und gäbe. Und die wenigsten von uns werden wohl zu Lebzeiten eine Möglichkeit wie Thomas bekommen. Also was ist jetzt mit uns? Ich glaube, wir bekommen auch unsere Beweise. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jedes Mal, wenn ich mich doch dazu durchgerungen hatte, einem Ruf zu folgen, dass ich befähigt wurde. Und nicht nur das. Ich habe Freude und Erfüllung und Kraft in Aufgaben und an Orten gefunden, von denen ich das nie gedacht hätte. Ich schaue auf mein bisheriges Leben zurück und ich bin ja jetzt noch nicht so alt, aber ich kann auf Anhieb 10 verschiedene Stellen sehen, an denen Gott sich mir bewiesen hat. Wo es nur einen kleinen, von Zweifel geplagten Schritt in die richtige Richtung gebraucht hat. Und ich war gleich einen ganzen Sprung weiter. Genauso sehe ich auch Stellen, wo ich versucht und versucht habe, dem zu entgehen, wo Gott mich hinstellen wollte und Jahre später mit großer Verwunderung und über Umwege doch dort gelandet bin. Und entgegen aller Angst war es mehr als gut. Was ich sagen will ist, wenn man in dem Moment ist, dann sieht man den Beweis manchmal gar nicht. Aber schaut doch mal auf eure Erfahrungen zurück. Was habt ihr schon mit Gott erlebt? Warum seid ihr heute doch aufgestanden und hergekommen? Warum habt ihr doch den Livestream angemacht? Und für alle, die jetzt hier noch zweifeln, sei es an kleinen Schritten, sei es an der Existenz von Gott selbst, Gott verwirft euch deshalb nicht. Und wenn ihr euer Leben lang wieder und wieder zweifelt, Gott liebt euch trotzdem. Ich möchte euch ermutigen, euch auf die Suche nach euren eigenen Beweisen zu begeben, wo immer die auch sein mögen. Fragt herum, was andere Leute erlebt haben, sucht nach Informationen und vor allem bittet darum. Wir Christen sagen, betet darum. Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet, sagt Gideon zu Gott. Wenn du es bist, wenn es dich gibt, beweis es mir. Amen.